Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
Eine neue Folge Alles gesehen. Diese Woche mit Rentierbaby. Klingt nach einer süßen Kinderserie, ist aber eine totale Psychoserie. Und einem der besten Kinofilme seit langem, Challengers, jetzt im Kino. Und Ludwig ist auch noch dabei.
Hallo.
Also so gut läuft's heute, mein Gott.
Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien.
So, genug getanzt, Ludwig. Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Kennst du das Problem, dass man einfach nur höflich und nett sein will und deshalb bei jemandem, der so ein bisschen, ich sag mal, übergriffig sich verhält oder unanständige Witze macht oder ein bisschen immer so zu nah an einem dran ist, dass man sich denkt, ach, ich sag jetzt nichts, weil ich will ja nicht blöd dastehen.
Das kenne ich, ja, doch.
Ich glaube, gerade Frauen haben das Problem, weißt du, wenn irgendwie in der Arbeit so ein Kollege kommt, der immer anzügliche Witze macht und sie nicken und lachen und man fühlt sich so, als würde man sich selbst verraten.
Ja, und du willst die Arbeitsatmosphäre nicht zerstören irgendwie, ne?
Genau.
Dass ihr nicht mehr gut zusammenarbeiten könnt oder dann Fass halt einfach aufmachen.
Oder zickig rüberkommen, was auch immer. Es gibt dann tausend Dinge, die man in seinem Kopf hat, warum man es nicht macht. So, ich erzähle dir das deshalb, weil es in dieser Woche um die Serie Rentierbaby geht. Das klingt nach einer süßen Kinderserie.
Oder einem Weihnachtsfilm.
Oder einem Weihnachtsfilm
ja.
mit dem Rudolf. Nein, es ist was anderes. Es geht darum, dass ein Typ in einer Bar arbeitet und dann kommt da eine Stalkerin rein, die ihn immer Rentierbaby nennt. Na, mein süßes Rentierbaby.
Oh Gott.
Möchtest du mir eine Cola geben? Hm? Mein süßes Rentierbaby. Ach, du siehst so toll aus wie ein Rentierbaby. Was machst denn du heute Abend, mein Rentierbaby?
Oh, okay.
Und er will halt nett sein. Er arbeitet da, er gibt ihr die Getränke, er lacht immer über ihre blöden Witze und versucht halt freundlich zu sein. Und das eskaliert dann, weil sie einfach nicht versteht, wo die Grenze ist. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist eine wahre Geschichte. Dem Hauptdarsteller der Serie ist das in seinem eigenen Leben passiert.
Ach, krass.
Und das verarbeitet er in der Serie.
Okay.
Er hat tatsächlich als junger Mann in einer Bar gearbeitet und dann kam diese Stalkerin rein und diese schrecklichen E-Mails, das musst du dir mal vorstellen, im Laufe von 3 Jahren hat sie ihm 41.000 E-Mails geschrieben.
Was?
Ich sehe dich. 41.000? Wie geht's dir? Was machst du gerade? Mein Rentierbaby, ich vermisse dich so.
Oh Gott.
Ich hab jetzt eine Stunde lang nichts von dir gehört. Ich mache mir Sorgen. Wo bist du denn, mein Rentierbaby?
Aber gibt es einen Kontext, warum sie ihn ausgerechnet Rentierbaby genannt hat? Oder ist es ihr spontan wohl irgendwie eingefallen?
Es ist ihr eingefallen. Er sieht aus wie ein süßes Rentier.
Und er war aber zu dem Zeitpunkt da noch kein bekannter Schauspieler, sondern
Nein,
er hat einfach nur so in der Bar gejobbt.
Er wollte Comedian werden. Und hat deshalb in der Bar gejobbt, um sich sein Comedy-Programm zu finanzieren. Und hat dann immer so auf kleinen Bühnen Comedy-Programme gehabt. Und dann hat sie halt angefangen, in diese Programme, in jedes einzelne reinzugehen und ihn zu stören. Und angefangen zu singen, damit er mit ihr singen kann.
Und wie kann ich mir den Altersunterschied zwischen den beiden so ungefähr vorstellen? Weiß man es?
Also das Ding ist ja da, dass der Hauptdarsteller ist, der das selbst erlebt hat, ist er jetzt natürlich älter, als er damals war. Aber er war damals so um die 25 und sie war 40.
Das ist erschreckend, weil das wäre ungefähr vom Alter plus minus, als würde mich jetzt jemand stalken.
Ganz fürchterlich, ja. Und sie ist eine polizeibekannte Stalkerin gewesen. Irgendwann hat er angefangen, sie zu googeln. Sie war mal Anwältin und hat dann alles verloren, weil sie Leute gestalkt hat. Und dann geht er zur Polizei und sagt, ich werde gestalkt und die Polizei sagt, ja, da kann man nichts machen. Weil sie sich juristisch so gut auskennt, weiß sie halt, was sie in diese E-Mails reinschreiben kann, damit wir nichts machen dürfen. Solange keine Morddrohung kommt, können wir nichts tun.
Wahnsinn. Und man muss auch mal dazu sagen, ich finde, man kriegt es medial ja immer von Promis oft mit. Irgendwie letztens erst habe ich irgendwas gelesen, dass irgendwer verurteilt wurde, der Harry Styles jahrelang irgendwie verfolgt hat und versucht hat, in, keine Ahnung, seinen Garten reinzukommen oder sowas. Mhm. Aber es ist ja ein Phänomen, was es eben, sieht man ja an dem Fall, durchaus auch bei ganz normalen, normallos Personen gibt, dass da Leute gestalkt werden plötzlich. Und zwar Männer stalken Frauen und Frauen Männer.
Ja.
Also beides. Und das finde ich schon ziemlich erschreckend.
Ja, und vor allem habe ich halt auch sehr in dieser Serie gemerkt, wie problematisch es war, dass er halt so lange noch freundlich sein wollte und sie sich überlegt hat, ich verstehe sie doch, sie ist so alleine, ich will doch nur nett sein zu ihr, ich will ihr nicht vor den Kopf stoßen, und dann schreibt sie ihm wirklich schlimme Sachen und dann denkt er sich immer noch, naja, aber ich will ja nett sein. Mhm. Und die Serie erklärt aber auch ganz gut, warum er so ist. Es gab noch anderes Trauma in seinem Leben, das sieht man dann in Folge 4. Und so langsam versteht man, wie sie tickt, aber auch wie er tickt und warum beide in dieser unangenehmen, schrecklich toxischen Situation sind.
Jetzt ist es ja sicherlich natürlich alles nachgeschauspielert, irgendwie die Situationen, wo er in der Bar sitzt und dann oder arbeitet und dann kommt sie rein und sagt irgendwie wieder was Unverhältnismäßiges. Gibt es dann irgendwie eine Form von Reenactment, also und oder haben die da auch noch was dazu gedichtet? Also machen die da irgendwie mehr draus, um es spannender zu machen? Oder ist es irgendwie, kann ich mir das so ein bisschen chronologisch vorstellen, dass da einfach nur nachgeschauspielert wird, was da immer so nach und nach passiert ist und an was er sich irgendwie noch erinnern kann von damals?
Ja, er kann sich an alles erinnern, weil es ist ja, die E-Mails existieren und tatsächlich die E-Mails, die man sieht in dieser Serie, sind die Original-E-Mails von damals.
Das heißt, sie hat
also
alle
es
aufgehoben.
Ist alles sehr nah dran und er hat natürlich die Namen geändert. Ne? Er heißt nicht so wie er in der Serie. Und ich glaube, das ist auch nötig, dass man sich nicht selbst spielt und dann auch noch seinen eigenen Namen mit reinnimmt. Weil so eine Stalking-Situation, da verliert man ja die Kontrolle über sein eigenes Leben. Man geht die Straße entlang und plötzlich steht sie da und verfolgt einen nach Hause. Und du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nicht dich im Kreis drehen und dann ist sie weg, sondern sie weiß dann genau, wo du wohnst. Und ich glaube, dass wenn so Situationen passieren und man so sehr die Kontrolle über das Leben verliert, dass man dann, wenn man sowas für eine Serie nachspielt, dass das gut tut, dass das nicht man selbst ist in dem Sinne, dass man halt dann doch eine Rolle spielt, auch wenn alles, was passiert ist, sehr nah dran ist an der Realität.
Wird es dann, du hast gerade gesagt, dass dann ja Mails irgendwie zum Beispiel eingeblendet werden oder wurden, ja. Ist es dann so, dass das Ganze auch mit Fakten und Infos von dem gespickt ist, was dann tatsächlich passiert ist, also dass es quasi in den Kontext so eingebaut wird, dass hier die Szene ist gerade nachgespielt worden, aber so und so ist das, du darfst natürlich nicht spoilern, aber irgendwie ausgegangen oder das ist mit dieser Stalkerin passiert? Gibt es da irgendwie so eine Kombination oder steht es einfach für sich und ich müsste mich zusätzlich informieren oder jetzt hier deinen wunderbaren Podcast hören, um rauszufinden, was die Hintergrundgeschichte ist?
Ich saß natürlich, wie man das im modernen Leben so macht, mit meinem Handy neben dem Fernseher und habe alles nachgegoogelt, was ist real. Genau, also die Serie steht für sich. Er will gar nicht so eine Sache daraus machen, dass er sagt, das ist eine Serie, wo alle es exakt mir nachempfunden wurde, sondern es ist ihm einfach passiert. Dann hat er daraus ein Bühnenstück gemacht, das in London unglaublich erfolgreich war. Und das hat Netflix gesehen und dachte sich, das brauchen wir als Serie. Und dann hat er das Drehbuch für die Serie geschrieben und gesagt, dann würde ich aber auch gerne selbst die Hauptrolle spielen, auch wenn ich jetzt natürlich 10 Jahre zu alt bin für das, was damals passiert ist. Ich finde, das sieht trotzdem sehr gut aus. Es ist eine Serie, die steht für sich. Es gibt nicht immer irgendwelchen Kontext dazu, dass es wirklich passiert. Aber es fühlt sich auch so authentisch an, dass es diesen Kontext nicht braucht. Man spürt, was da dahinter steckt.
Du sprichst über Gefühle. Mich würde total interessieren, was für Emotionen das in dir ausgelöst hat. Also ist das was ich mir anschaue und mir denke, krass, was da passiert ist. Gott sei Dank sitze ich hier jetzt in meinem Wohnzimmer und ich habe sowas nicht. Ist da auch eine Mischung aus irgendwie Ekel? Oder hast du jetzt das Gefühl, wenn du über die Straße läufst oder überhaupt, dass du Angst hast, oh, das könnte mir auch plötzlich einfach passieren?
Ja, also meine große Lehre daraus war, wenn jemand unangenehm ist und sich so verhält, dass ich mir denke, das fühlt sich nicht richtig an, dann muss ich etwas sagen. Ich glaube nach wie vor, ich meine, wenn du Leute triffst, die dich stalken, ist es natürlich immer auch schwierig zu wissen, was in ihrem eigenen Kopf vorgeht. Aber man hat schon sehr gemerkt, wie er ihr die Chance gegeben hat, sich da reinzusteigern, weil er so nett war zu ihr. Und das sagt mir persönlich, und das Appell kann ich auch vor allem nur an jede Frau, die mich gerade hört, bitte weitergeben. Wenn da jemand ist, der unangenehm ist und übergriffig und immer wieder Sachen macht, die dir unangenehm sind, du bist weder böse noch unhöflich noch sonst irgendetwas, wenn du ganz klar sagst, was deine Grenzen sind, die zu respektieren sind. Das ist legitim und richtig. Sag so früh wie möglich, so klar wie möglich, dass du das nicht möchtest. Und wenn diese Person nicht damit aufhört, dann musst du den Kontakt abbrechen. Und alles andere geht nicht.
Und es klingt jetzt immer so einfach, aber es ist da, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eben auch, haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, in einem beruflichen Umfeld oder sowas sich traut, dann da was zu sagen und nicht zu sagen, oh Gott, ich habe Angst um meine Position oder um sonstiges.
Genau, und man muss auch die Kollegen bitten, einem zu helfen. Das sieht man auch in dieser Bar. Die Kollegen von ihm haben ihn ja ausgelacht, weil er so nett zu ihr war. Und die haben ihm auch nicht geholfen.
Ja.
Und das ist so, wo man sich denkt, nein, man muss sofort erkennen, wenn jemand anderes in eine unmögliche Situation bringt, dann muss man dieser Person helfen. Und zwar kategorisch und sofort und mit aller Stärke, damit so etwas eben nicht eskalieren kann. Weil, ja, ich verstehe natürlich auch, was soll die Polizei machen, wenn man sagt, da hat mir jemand E-Mails geschrieben, dann sagt man ja, deswegen können wir die Person ja auch nicht vor Gericht führen. Also, und man soll ja nicht immer nur warten, bis etwas Schlimmes passiert. Das ist ja auch so völliger Wahnsinn.
Ja, man will es ja gerne präventiv verhindern dann, oder ja, wenn es gerade erst angefangen hat, hoffentlich.
Und die beste Möglichkeit, das zu verhindern, ist, so früh wie möglich Grenzen zu setzen und klar zu sagen, was man möchte und was man nicht möchte und dass man sagt, das fühlt sich für mich nicht gut an, bitte hör damit auf. Mehr Erklärung braucht es nicht.
Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ja. Es klingt jetzt nach was jetzt nicht wahnsinnig leichte Kost, ist ja schon ein schwieriges Thema tatsächlich, Stalking. Muss ich da in einer bestimmten Emotion sein oder was für eine Zielgruppe muss ich denn sein, um das anzuschauen?
Ich glaube, das ist schon so eine Serie, die für jeden sehr gut funktioniert, weil sie diese emotionale Tiefe hat, aber sie ist nie gruselig. Das heißt, man kann das gut auch abends gucken, gerade wenn ich mich jetzt reinversetze in die Situation einer Frau, man kommt abends alleine in die Wohnung, vielleicht möchte man dann nicht irgendwie den Stalker in der dunklen Ecke sehen.
Ja, oder wenn man halt irgendwie von sowas leicht getriggert wird, dann ist das ja auch nicht so der Bringer.
Es gibt Triggerwarnungen am Anfang und am Ende der Serie. Das heißt, wenn man Probleme damit hat, gibt es Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wo einem im echten Leben geholfen wird. Aber ich sehe Serien ja auch immer als ein Appell daran, sein Leben zu reflektieren und möglicherweise dann Schritte zu unternehmen. Und genau deshalb finde ich es eben wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man in so eine Situation kommen kann, genau weil man sich so eine Serie anguckt und plötzlich ein Bewusstsein dafür hat und mit dieser Achtsamkeit dann im Leben dafür sorgt, dass so einem etwas nicht passiert.
Also ein kleiner Bildungsauftrag.
Ungefähr so kann man das nennen. Rentierbaby heißt die Serie und sie ist jetzt auf Netflix. Und jetzt müssen wir noch über einen Film sprechen. Mein Gott, ist der gut. Oh, geliebt habe ich ihn.
Du hast noch gar nichts gesagt und ich habe schon Bock. Wenn du das sagst.
Er heißt Challengers und er läuft jetzt im Kino. Und in diesem Film geht es um eine komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen einer Frau und zwei Männern. Und alle drei sind Profi-Tennisspieler. So. Und sie war erst mit dem einen Tennisspieler zusammen, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. Dann hatte sie eine Verletzung, die beiden haben sich getrennt und sie hat dann den anderen Tennisspieler geheiratet.
Kennen sich die beiden Tennisspieler untereinander?
Die haben früher im Doppel gespielt. Sehr komplizierte Sache.
Ja.
Und jetzt, Jahre später, sind diese beiden Männer als Rivalen auf dem Platz. Sie spielen im Finale eines großen Tennisturniers gegeneinander und sie sitzt im Publikum und guckt zu. Und dieser Film ist so unglaublich voll mit Energie, weil du siehst, wie einem diese Tennisbälle um die Ohren fliegen und gleichzeitig in Rückblenden diese super emotionalen Beziehungsszenen einem um die Ohren fliegen. Jeder Streit, jeder schöne Moment. Ich glaube, Menschen, die wissen, wie kompliziert Liebe sein kann, werden in diesem Film drin sitzen und sagen, genau so ist es. Ich spüre das so sehr. Man liebt jemanden, man kann mit der Person nicht zusammen sein. Man ist mit einer anderen Person zusammen, kriegt aber die erste nicht aus dem Kopf. Und dann auch die Eifersucht zwischen diesen beiden Typen, die ja früher befreundet waren. Und dann treffen sie sich plötzlich als Rivalen auf dem Platz, wollen aber eigentlich miteinander Frieden schließen.
Jetzt klingt es für mich ja erstmal nach einem recht kleinen Szenario, sage ich mal. Also du hast diese kleine oder diese Vorgeschichte von, wie waren die damals mit ihr zusammen und so. Und jetzt treffen sie sich dann wieder in diesem Match. Ich bin jetzt ganz naiv, aber ich sag jetzt mal zu dir, ich kann mir gerade noch gar nicht vorstellen, wie daraus ein langer Film sein soll. Für mich spielt sich das im Kopf gerade relativ kurz an, so ab. Also die sind erstmal da irgendwie, haben sie diese Vorgeschichte, plötzlich spielen sie. Also wie wird denn das, wird es unnötig lang gezogen oder gibt es das wirklich her, dass das so lang ist dann?
Überhaupt nicht, es ist perfekt. Also erstmal die gute Nachricht, das ist nicht so ein 3-Stunden-Film. Sie schaffen es normal mit 2 Stunden, so wie man früher auch nochmal Filme gemacht hat.
Ja.
So. Und dann ist es eben so, dass es mit diesem Tennismatch beginnt und dann in Rückblenden sieht man erst, wie alles passiert ist, wie die zusammenkamen, wie die sich kennengelernt haben, auch wie sie es schafft, die beiden Typen so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Alle in diesem Film machen Sachen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das moralisch in Ordnung finde, aber gleichzeitig ist es so authentisch und so nachvollziehbar, dass man sagt, naja, genau so ist das Leben. Man macht nicht immer alles richtig und niemand ist in Beziehungen perfekt. Und das dann zu sehen, wie so dieser erste Freund in so ein Loch fällt und seine Tenniskarriere praktisch zerstört, weil er nicht darüber hinwegkommt, dass sie ihn verlassen hat, während sie mit dem anderen zusammenkommt und der aber ein toller Tennisspieler hat, aber ist, aber dem fehlt so ein bisschen die Ambition, ein wirklicher Star zu werden. Da ist so viel Menschlichkeit drin, das ist so gut. Und nicht zuletzt muss man sagen, sie, die Hauptrolle, spielt Zendaya. Und sie ist für mich einer der größten Stars ihrer Generation, eine der besten Schauspielerinnen.
Absolut.
Ich warte nur, dass sie endlich ihren Oscar bekommt. Und was sie in diesem Film macht, ist nicht weniger als eine Sensation.
Mich würde trotzdem interessieren, du bist, das merkt man ja alleine an deiner Stimmlage, sehr, sehr begeistert von diesem Film. Ja. Wodurch entsteht denn das, dass es so besonders wird? Also ich denke jetzt gerade drüber nach, Tennisspieler 1 steht auf der einen Hälfte, einen Seite des Platzes, Tennisspieler 2 auf der anderen Seite und ich stelle mir sehr viel Potenzial für Kitsch vor. Irgendwie wie in der Zeitlupe sie diesen Ball abschlagen und es kommt irgendwie, wird was eingeblendet über ihrem Kopf, wo sie sich spontan daran erinnern, damals habe ich aber noch so und so reagiert und weißt du noch da? Also entsteht das, was diesen Film so besonders gut macht, in dieser Interaktion zwischen den Charakteren oder in der Machart, also hat es so gute Szenen, weil du dir denkst, boah, wie das gefilmt ist, Wahnsinn. Also warum ist der denn so gut?
Der Regisseur ist brillant. Luca Guadagnino sagt dir vom Namen wahrscheinlich nichts.
Es könnte
nichts,
auch ein italienischer Designer sein, ja.
Aber das ist der Regisseur von Call Me By Your Name.
Ja.
Und der versteht es wie kein anderer, eine normale Szene so zu drehen, dass es abnormal spannend und ultra ästhetisch ist. Und es, das Gegenteil ist der Fall. Es sind eben nicht die Zeitlupenszenen, wie sie den Ball spielen, sondern der Typ macht so eine GoPro an den Ball ran und dann schießt er ihn hin und her und man fliegt mit dem Ball durch diesen Saal durch. Mhm. Es fühlt sich körperlich so an, als würde man mitspielen in diesem Tennisspiel. Und das ist ja, ich finde ja auch diese Metapher des Tennisspiels so genial, weil das Spiel ist, ich habe den Ball, ich spiele ihn dir zu, aber so, dass du ihn möglichst nicht treffen sollst. Du spielst ihn mir dann zu, möglichst so, dass ich ihn nicht treffen soll. Mhm. Und in einer komplizierten Liebesbeziehung ist das ja auch so, dass man sich die Bälle zuspielt, aber dass man sich eben dann doch verletzt oder versucht, ne, irgendwas zu machen, dass man selbst besser dasteht als die andere Person und ich bin ja das Opfer in der Beziehung und nicht du.
Ja.
Genau das ist da drin.
Das heißt, im Prinzip ist es auch egal, was für eine Sportart die da spielen. Das heißt, es spielt ja gar keine Rolle, dass die jetzt Tennis spielen. Es ist einfach als Metapher. Die hätten sonst auch,
völlig
was wurscht, schießt man sonst hin und her? Tischtennis ist zu ähnlich. Irgendwas Volleyball spielen können.
Aber genau das ist es. Dieses Duell, dieses Rivalensein um eine Frau. Gleichzeitig ist die Frau die, die alle Fäden in der Hand hat und sie macht das so gut und so stark. Also, das ist nichts für Tennisfans, weil Tennis ist nur der Kontext dafür, dass sich dieses gesamte emotionale Drama entfaltet und abspielt.
Heißt es gibt auch relativ, klingt ein bisschen danach für mich, im Verhältnis recht wenig verschiedene Orte, an denen da gefilmt wird und die Dialoge sind einfach besonders wichtig und die Szenen, also ich stelle mir vor, dass es recht lang dann auf so einem Tennisplatz bleibt oder
naja, die Rückblenden sind ja der große Teil.
Okay.
Das heißt, der Tennisplatz ist eher so die Klammer rund um den Film und alles, was früher passiert ist, da ist man dann dabei, wie sie sich kennenlernen. Auch diese erste Szene, ich will ja nicht zu viel verraten, aber man sieht es im Trailer, deshalb kann ich darüber sprechen. Diese erste Szene, die beiden Typen sind noch jung und haben damals im Doppel Tennis gespielt und fanden sie so toll, weil sie so eine erfolgreiche Tennisspielerin war. Und treffen sie dann und fangen an zu flirten und man merkt so, beide sind scharf auf sie.
Nein.
Und jetzt ist die Frage, wer kriegt sie denn? Und dann sagt sie, ja, wo ist denn euer Hotelzimmer? Und dann sagen die, ja, das ist meine Zimmernummer. Und dann sage ich, ich komme später vorbei. Und dann sitzen die beide in diesem Zimmer
Gott.
Sie kommt rein, so.
Oh nein, wie schlimm.
Das sind diese Momente, die diesen Film so unglaublich stark machen, weil du genau merkst, dass sie weiß, wie sehr beide auf sie stehen. Und dann sagt sie, ich habe gehört, ihr spielt morgen gegeneinander, ja? Und dann sagen sie, ja. Dann sagt sie, gut, der Gewinner kriegt meine Nummer.
Ja.
Ja, und diese Frage, weißt, der Verlierer wird sich ewig fragen, was ist, wenn ich gewonnen hätte? Mhm. Genau das und so viel Sexappeal und so viel Erotik in diesen Film reinzupacken, obwohl da einfach nur verschwitzte Leute auf einem Tennisplatz stehen. Ah, ich lieb's. Ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Challengers heißt er. Er ist jetzt im Kino. Gut, mein Lieber, dann, ich habe jetzt Bock auf, ich kann kein Tennis spielen, aber wollen wir eine Runde Tischtennis zusammen spielen?
Das klingt nach einem Deal. Ich mach dich fertig.
Ja, in Zeitlupe.
Ja.
In Zeitlupe.
Ohne
mein verschwitzter Körper. Wunderbar.
Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.